Guten Morgen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer.
Auch ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntagmorgen. Es ist schön, wenn ein neuer Morgen durchs Fenster hineinblinkt und wir eine Kraft in uns spüren, die uns durch den Tag tragen wird. Manchmal fühlt sich der Morgen aber genau gleich an wie gestern, wie schon viele Morgen, wie immer. Dann schäle ich mich nur mühsam aus dem Bett und der Morgenkaffee birgt keine Überraschung. Das Brot schmeckt etwas fad.
Ich finde das ganz wichtig und gleichzeitig sehr schwierig, von diesen Erfahrungen zu sprechen, Franziska. Weil, wenn ich das manchmal versuche, dann hagelt es gleich von Ratschlägen, von besserwisserischen Tipps, was man machen könnte. Und eigentlich decken diese Tipps nur die Morgenmüdigkeit zu, verbergen, was dahinter steckt. Dahinter steckt eine große Sehnsucht nach einem tiefen Brunnen, in den man eintauchen kann, oder einem ganz neuen Morgen. Und diese Sehnsucht möchte ich nicht zudecken und nicht wegdrücken, sondern zuerst einmal zulassen. Ich glaube, das ist ein erster Schritt.
Lucia und ich kennen diese Sehnsucht in verschiedenen Farben. Wenn wir darüber sprechen, taucht schnell der Name eines südlichen Landes auf, mit dem wir Sehnsucht verbinden. Spanien. Wir brauchen dann gar nicht mehr so viel zu sagen, gell? Da laufen ganze Filme ab von einer Ferienreise zum Beispiel. Wir sehen eine wunderschöne Landschaft vor uns, die aber zu trocken ist. In den Braun- und Gelbtönen spiegelt sich die Hitze des Sommers wider. Die ausgetrockneten Flüsse und die Sehnsucht nach grünen Feldern, nach Regen und Kühle gehören aber genauso zu Spanien wie die Schönheit der Küsten, der Berge und Sierras.
Unsere Sehnsucht kann uns also verbinden mit Quellen, die uns lebendig halten. Wir können in diese eintauchen wie in Erinnerungen. Wir können uns versenken in sie wie in ein Fotoalbum oder wie in ein spannendes Buch. Quellen, eintauchen, sich versenken, das sind eigentlich alles Sprachbilder, die von den Erfahrungen sprechen, die wir mit dem kühlen Nass irgendwann gemacht haben. Sich erfrischen, beleben, quick lebendig werden. Trockene Landschaften zwingen Menschen, sich etwas einfallen zu lassen. Bewässerungskanäle, Zisternen, tiefe Brunnen. Ja, Menschen können schon kreativ werden, wenn sie müssen. Und ohne Wasser geht es ja nicht. Da muss man kreativ werden. Die alten Römer zum Beispiel haben ja schon Aquädukte gebaut, um trockene Gebiete mit Quellen zu verbinden.
Was Trockenheit bedeutet, kennen die Menschen in der spanischen Stadt Ávila sehr gut. Die Hitze ist hier zwar noch ganz gut auszuhalten, denn Ávila liegt auf einer über 1000 Metern liegenden Hochebene. Da kühlt es mindestens in den Nächten ein bisschen ab. Und im Juni, als ich dort war, mutete die Gegend wie ein großer grüner Garten an. Wilder Ginster blühte weit herum am Rande der Weiden. Gerade dieses Jahr hat es endlich wieder einmal länger geregnet im Frühling. Doch die Sommermonate sind dermaßen heiß und trocken, dass sie Infierno genannt werden, Hölle. 3 Monate Infierno und 9 Monate Invierno, Winter, sagt man in Ávila. Eine, die diese Erfahrung geteilt und auch mitgeteilt hat, ist Teresa von Ávila. Sie wurde im 16. Jahrhundert in dieser Stadt geboren und verbrachte hier die meiste Zeit ihres Lebens. Sie war hier Schwester im Karmelitenorden. Schon mit 20 Jahren trat sie ins Kloster ein. Es ist durchaus möglich, dass Teresa eine Alternative suchte zur damals üblichen Frauenbiografie von Heiraten und Kinderkriegen. In den ersten 18 Jahren ihres Ordenslebens kämpfte sie jedoch sehr mit sich selbst, mit ihren Seelenführern und mit Gott. Oft war sie schwer krank. Im Buch meines Lebens, ihrer Autobiografie, schrieb sie immer wieder davon, wie sich ihre Seele trocken anfühlte. In diesem Buch erzählt Teresa aber nicht nur von der Trockenheit ihrer Seele. Sie berichtet vor allem davon, wie sie immer mehr in das innere Gespräch mit Gott gefunden hat, nachdem sie sich so sehr sehnte. Bilder vom Wasser begleiten ihre Beschreibungen. Sie möchte aus dem Vollen schöpfen, doch ist sie oft zu sehr zerstreut. Dann kann sie bloß tröpfchenweise kosten, wonach sie sich so sehnt, schreibt Teresa. Dennoch ermutigt sie auch ihre Mitschwestern, diesen persönlichen Zugang zu Gott, das innere Gespräch, wie sie es nennt, zu versuchen.
Ich möchte ein Gleichnis benutzen, wenn ich auch nicht mehr weiß, woher ich es habe. Wer beginnt, ist wie jemand, der einen Garten anlegen will, an dem sich Gott erfreuen kann. Sein Grundstück ist wild und voller Unkraut. Gott selbst rodet es und setzt schöne Pflanzen ein. Dann aber müssen wir uns bemühen, mit der Hilfe Gottes selbst gute Gärtner zu werden und die Pflanzen regelmäßig begießen, damit sie nicht vertrocknen, sondern wachsen, blühen und herrlich duften, damit sich Gott daran erfreue. So wird er oft in unseren Garten kommen und sich zwischen den Blumen erquicken. Überlegen wir nun, wie wir den Garten bewässern können. Ich meine, da gibt es vier Arten. Erstens kann man das Wasser in einem Gefäß selbst aus dem Brunnen emporziehen, was eine große Mühe ist. Zweitens kann man sich eines Schöpfrades bedienen, wie ich es manchmal tat. Das ist schon weniger anstrengend und man hat mehr Wasser. Drittens kann man es aus einem Fluss oder Bach ableiten. Das ist sehr viel wirkungsvoller, denn die Erde wird besser durchtränkt und man muss nicht zu häufig bewässern, sodass dem Gärtner viel Arbeit abgenommen ist. Viertens, wir müssen überhaupt nichts mehr tun, weil Gott es kräftig regnen lässt. Und das ist unvergleichlich viel besser als alles vorher Genannte.
Teresa war Nonne und Gelehrte. Das hören wir sofort, wenn wir ihren Gedanken folgen. Es geht da um die Seele und um Gott, und zwar auf gebildete Weise. Aber wovon spricht sie eigentlich? Was ist das innere Gespräch, was sie da meint? Ich meine, ich führe immer Selbstgespräche mit mir, wenn ich alleine zu Hause bin, oder im Büro oder im Garten, dann brabble ich eigentlich vor mich hin, einfach was ich gerade denke oder tue. Aber das kann es ja nicht sein. Oder, Franziska? Was ist das aus dem vollen Schöpfen? Wofür steht denn dieses Bild, dieser Garten, in den Gott dann gerne kommt, um darin herumzuspazieren?
Diese Frage ist nicht leicht zu beantworten. Ich habe den Eindruck, Teresa nahm das Klosterleben sehr ernst. Sie wollte nicht einfach nur die vorgegebenen Gebete sprechen und daneben ihre tägliche Arbeit verrichten. Sie wollte etwas spüren von diesem Gott, dem sie so viel Zeit und Aufmerksamkeit, ja ihr ganzes Leben schenkte. Sie fühlte sich aber oft zerstreut und von vielen Dingen abgelenkt, die ihr im Grunde gar nicht so wichtig waren. Dann war ihre Seele wie dieses Grundstück voller Unkraut. Dabei sehnte sie sich nach einem schönen Garten voller Blumen. Dort konnte sie aufatmen und Kraft schöpfen im Gespräch mit Gott. Sie nannte dies ein Verweilen bei einem Freund, mit dem wir oft alleine zusammenkommen, einfach um bei ihm zu sein, weil wir sicher wissen, dass er uns liebt. Eine hilfreiche Vorstellung, finde ich. Die Zerstreutheit, von der Teresa spricht, kenne ich aber auch nur allzu gut. Ich möchte zur Ruhe kommen, vielleicht gerade in den Ferien, aber ich mache dies und jenes, bevor ich mich dann endlich hinsetze, den Wolken am Himmel nachschaue und nach innen höre. Kennst du das auch, Lucia?
Ja, sicher, das kenne ich schon. Teresa spricht von einer inneren Welt, von Kräften, die manchmal eben da sind, und manchmal nicht. Dieser Garten, sagt sie, ist in dir. In dir ist nicht Trockenheit und Unruhe, sondern ein Garten, das heißt, es kann zwitschern in mir, wachsen, blühen, glucksen, dass es eine helle Freude ist. Weißt du, Franziska, vielleicht freut es mich als reformierte Theologin besonders, dass Teresa nicht nur vom mystischen Inneren spricht, sondern auch vom Alltag des Wasserholens, von der Arbeit und täglichen Mühe, die das für die damaligen Mädchen und Frauen bedeutete, Eimer für Eimer heraufziehen und heimtragen. Aber eben, ohne diese Arbeit geht es ja nicht. Und das Schöpfrad, das Teresa da auch erwähnt, ist schon eine listige Erfindung für die Menschen gewesen, die die Arbeit sicher erleichtert hat. Wenn Teresa von diesem inneren Garten spricht, dann braucht sie Alltagserfahrungen der Zeitgenossinnen. Mit diesen arbeitet sie sich wie durch zum Garten. Diese Alltagserfahrungen sind ihr nicht zu langweilig und nicht zu öde oder zu unergiebig. Nein, gerade diese Verrichtungen, die so abstumpfen können und Mühe machen, werden zu Lehrmeisterinnen. In diesen alltäglichen Handgriffen kann man nämlich etwas lernen. Die Hausarbeit ist nicht so schnell wie möglich zu erledigen und dann ist sie vom Tisch und man kann endlich zum Eigentlichen gehen. Nein, im Arbeiten lehren uns die eigenen Hände, auch der Rücken und die Muskeln, unsere Sinne eben, die lehren uns, worauf es ankommt. Aber dafür muss man die Augen und die Sinne offen halten.
Ja, Teresa teilt das Leben nicht auf in Zeiten für das Beten und Zeiten für das Arbeiten. Gott kann uns mitten in den Kochtöpfen nahe sein, schreibt sie einmal.
Teresa beobachtet genau. Hausarbeiten wie Garten bewässern, das sind nicht unnütze und schon gar nicht geistlose Dinge. Sie weiß, dass diese Dinge getan sein müssen, und sie spielt doch ihre Sehnsucht, die Sehnsucht nach Regen, keineswegs herunter. Ich glaube sogar, es ist diese Sehnsucht, die ihr hilft, die Augen offen zu halten, damit sie im geschäftigen Tun nicht untergeht, sondern eben beobachten kann und lernen kann.